Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Mein Name ist Anjuta Engert und ich grüße an dieser Stelle auch ganz herzlich alle Zuhörer von Radio Maria in Südtirol. Heute wartet auf Sie der sechste Teil der Sendereihe Hoffnung, die trägt. Wir sprechen über die Botschaft der Enzyklika Spe Salvi von Papst Benedikt dem 16. Heute mit dem Thema Gebet als Schule der Hoffnung. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unseren Gesprächsgast, der uns durch diese Sendereihe begleitet, Pfarrer Winfried Abel. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Engert.
Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind aus der Pfarrei St. Andreas, die Sie mittlerweile seit 20 Jahren betreuen. Da haben Sie ja dieses Jahr fast ein Jubiläum. Sehe ich das richtig?
Ja, da haben Sie recht.
Als ich eben geschaut habe, habe ich gedacht, ja, das kann ich jetzt schnell noch ausrechnen. Dazu reicht die Zeit noch, dass es doch schon eine ganze Zeit ist, die Sie dort auch tätig sind auch, indem Sie Glaubensseminare halten, Vorträge und das immer regelmäßig und das auch immer mit sehr viel Engagement, natürlich auch schon zu diesem Thema. Beten, was bedeutet das eigentlich? Da heißt es zum Beispiel, der Glaube an Gott, der habe so viel Ähnlichkeiten mit einer menschlichen Beziehung, ja sogar mit einer Liebesbeziehung. Und wenn ein gutes Verhältnis zu einem anderen Menschen schon über regelmäßigen und intensiven Austausch, über Gespräche, über Unterhaltungen lebt, wie viel mehr dann eine Liebesbeziehung? Aber wie ist das denn mit Gott? Er steht uns ja nicht wie eine leibliche Person gegenüber. Oder manchmal vielleicht doch? Haben wir das intensive Beten manchmal vielleicht sogar auch an den Nagel gehängt, weil wir meinten, Gott erhöre uns doch nicht? Oder haben wir die Stimme Gottes in einem anderen Menschen oder vielleicht auch in einer Begebenheit oder in einem Gedanken, der uns gekommen ist, nur einfach überhört und nicht wahrgenommen? Beim Evangelisten Matthäus heißt es zum Beispiel, bittet Gott und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan werden, denn jeder, der bittet, empfängt. Ja, oft ist es wahrscheinlich so, dass wir beim Beten zuerst einmal an das Bittgebet denken, dass uns das quält und plagt oder dass wir unsere Bitten, unsere tägliche Bitten vielleicht auch erfüllt sehen wollen. Aber wir wollen heute den Fokus natürlich auch auf die Hoffnung legen. Unter dem Aspekt der Hoffnung hat eben auch der Papst das Gebet beleuchtet und als Schule der Hoffnung bezeichnet. Und es ist ja auch schon oft so, dass allein das Gespräch mit einem Menschen manchmal ein entscheidender Hoffnungsschimmer ist. Oder wie würden Sie das sehen, Herr Pfarrer Abel, wenn wir das Gebet mal in erster Linie mit der Hoffnung verknüpfen? In welche Dimension führt uns das Gebet eigentlich erst einmal hinein, bevor wir dann ans Bitten denken?
Ja, Sie haben ja schon das Wort Dimension gebraucht und das führt uns ein bisschen auf die Spur, denn ich sprach ja von den beiden Dimensionen der Hoffnung. Das eine ist die vertikale, das andere die horizontale Dimension. Das heißt, ich erhoffe etwas, was in der Zukunft liegt, das ist horizontal, und ich erhoffe etwas, was eigentlich schon da ist in der vertikalen. Und beides trifft auch auf das Gebet zu. Das Gebet hat es also mit beiden Welten zu tun, mit der schon gegenwärtigen, angebrochenen Welt. Wir sind bereits mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt, sagt der heilige Paulus. Und auf der anderen Seite dürfen wir die Vollendung eben genau dieser Wirklichkeit in der Zukunft erwarten, die uns noch bevorsteht. Und das Gebet nimmt uns genau in diesen Aufschwung hinein, in diese Koordinate zwischen vertikal und horizontal. Und bildet gewissermaßen eine Art Diagonale. Und so könnte man vielleicht das Gebet erklären, dass wir etwas erbitten, was eigentlich schon da ist und das Gott eigentlich uns schon garantiert ist.
Das geht also vielleicht auch in erster Linie darum, dass wir uns das wieder bewusst machen, in welcher Dimension wir eigentlich leben. Denn das heißt ja auch, das unterstreicht der Papst ja auch gleich zu Beginn, wer betet, ist nie allein und dennoch mag es uns manchmal so erscheinen.
Ja, das stimmt. Das heißt, erst einmal sich bewusst machen, dass er überhaupt da ist. Und wenn wir zum Beispiel in dem Psalmen sehr oft dieses Wort hören, Herr, zeige uns dein Angesicht, dass wir uns bewusst sind, er zeigt es uns beständig. Er ist immer uns zugewandt. Er ist immer der, der uns anschaut und liebt. Das ist ein Dauerzustand. Und dessen sich bewusst zu sein, Das ist eigentlich der Anfang des Gebetes.
Und ganz oft fragen wir uns ja auch, wie man richtig beten soll. Das hat wahrscheinlich die Menschen seit Jahrhunderten auch schon immer bewegt. Und im Römerbrief heißt es dazu zum Beispiel, der Geist Gottes, aber er kommt auch unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es richtig ist. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit Seufzern, die man nicht aussprechen kann. Mit Seufzern.
Es ist eine wunderschöne Bemerkung des heiligen Paulus, denn er will damit ja sagen, der Mensch hat ja auch Teil, solange er hier auf der Erde ist, an dieser nach Erlösung seufzenden Schöpfung. Und wir sind ja selbst ein Stück Unerlöstheit und Erlösungsbedürftigkeit. Und deswegen wissen wir oft gar nicht, was uns wirklich erlöst. Wir bitten oft in eine Richtung, die gar nicht die rechte ist. Und deswegen ist es manchmal der Heilige Geist, der in uns dieses unartikulierte Seufzen hervorbringt. Das ist die Sehnsucht des Menschen nach Gott, die auch Erfüllung findet. Und deswegen wird diese Bitte eigentlich immer erhört. Herr, zeige uns dein Angesicht, schenke uns deinen Heiligen Geist.
Ja, in diesem Sinne wollen wir jetzt auch uns besonderes Augenmerk auf das Thema haben und Ihren Gedanken folgen. Wenn Sie heute über das Gebet als Schule der Hoffnung sprechen, aus der Enzyklika Spe Salvi. Bitte, Herr Pfarrer Abel.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin natürlich wieder gerne bei Ihnen heute Abend, um mit Ihnen ein wenig über diese Gedanken des Papstes nachzudenken, die in der Enzyklika eigentlich nur knappe 3 Seiten ausmachen und dennoch eine solche Fülle beinhalten. Denn das Gebet ist ja ein Thema ohne Ende. Als ich mich vorbereitete, die Enzyklika zu kommentieren, und mehr kann ich ja nicht tun als den bescheidenen Versuch, diese Enzyklika zu kommentieren, da ging ich an meinem Bücherregal entlang und überlegte, wo finde ich vielleicht noch ein bisschen Literatur zu diesem Thema, und dann griff ich fast willkürlich da hinein. Und ich habe ja nicht wenige Bücher und hatte auf einmal das Buch von Kardinal Nguyen Van Thuan in der Hand, Hoffnung, die trägt. Und auf einmal merkte ich beim Lesen, das ist ja genau das Buch, das Papst Benedikt, als er seine Enzyklika geschrieben hat, neben sich liegen hatte, denn dieser Kardinal aus Vietnam, der 13 Jahre im Gefängnis der Kommunisten gesessen hatte, unter strengster Isolierhaft, der hat dann später im Jahre 2000 Papst Johannes Paul II. Und dem Vatikan die Exerzitien genau zu diesem Thema Hoffnung gehalten. Und damals hat sicherlich auch Kardinal Ratzinger, der heutige Papst Benedikt, an diesen Exerzitien teilgenommen. Vielleicht haben ihn genau diese Gedanken des Kardinals auch inspiriert, diese Enzyklika zu schreiben, Spe Salvi, die uns heute vorliegt. Und die Gedanken dieses Kardinals müssen ihn auch sehr bewegt haben, denn immer wieder zitiert er diesen Kardinal François Xavier Nguyen Van Thuan, Hoffnung, die uns trägt, im Herder Verlag erschienen. Er beschreibt zum Beispiel, wie dieser Kardinal in seiner Isolierhaft immer wieder versucht hat, das Gebet in Gang zu bringen, damit er nicht der Traurigkeit und der Resignation zum Opfer fällt. Und der Kardinal beschreibt, es gab Tage, an denen ich zermürbt von Erschöpfung und Krankheit nicht fähig war, auch nur ein einziges Gebet zu sprechen. Doch gerade in diesen Momenten kann man das Wesen des Gebetes entdecken. Man begreift, was es heißt, ohne Unterlass zu beten. Das ist ein Wort, das im Lukas-Evangelium im Kapitel 18 steht. Ohne Unterlass zu beten. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe es eigentlich eben in der Anmoderation schon angedeutet. Das Gebet geht ja nicht von uns aus. Wir können eigentlich nicht ohne Unterlass beten, aber Gott tut das. Gott ist der ohne Unterlass Betende, zunächst einmal in seinem dreifaltigen Geheimnis selber, das ist klar. Der Sohn und der Vater sind nicht sprachlos und gesprächlos, sondern sie sind, wie in dieser schönen Ikone von Rubeljew es ja dargestellt ist, in einem dreifaltigen Gespräch, das ein Dauerzustand ist gewissermaßen, und uns Menschen nimmt er mit in diesen Zustand hinein. Oder, wie ich schon sagte, er zeigt uns beständig sein Angesicht, er spricht uns beständig an, wie eine liebende Mutter, die ihr Kind aus dem Autismus befreien möchte. Vielleicht gar nicht mal ein schlechtes Bild, denn wir Menschen sind durch die Sünde so etwas wie Autisten geworden, und der Herr möchte uns die Fähigkeit schenken, wieder aus uns selbst herauszutreten, zu ihm hin, wach zu werden, unsere Augen zu öffnen und in seine uns längst zugewandten, liebenden Augen hineinzuschauen. Vielleicht hat der Kardinal gerade in dieser Stunde oder in den Stunden, in denen er gebetsunfähig war, nichts anderes gebraucht, als sich bewusst zu sein, aber Gott schaut mich an, Gott spricht mich an, er trägt mich, in seiner Hand bin ich geborgen. Das ist Gebet. Gebet ist ein Zustand, viel mehr als eine Aktivität, die ich verrichte. Wir verwechseln das manchmal. Wir meinen immer, beten sei nur dann da, wenn wir ganz bewusst und gesammelt bestimmte Texte sprechen, die im Gebetsbuch stehen oder den Rosenkranz beten und so weiter. Der Kardinal, der also in Haft war, so lesen wir das auch in der Enzyklika beschrieben, hatte nicht einmal eine Bibel oder sonst irgendein Buch, das man ihm gewährte, und er holte aus seinem Gedächtnis viele Bibelstellen hervor, schrieb sie auf die Rückseite von Verhörbögen und machte daraus ein kleines, winziges Büchlein, das er immer bei sich trug. Und so suchte er sich auch die kurzen Gebete zusammen, die er von Jesus, von Maria und den Aposteln abgelauscht hatte und die in seinem Gedächtnis waren. Zum Beispiel, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Oder einfach das Gebet des Thomas, des sogenannten ungläubigen Thomas. Ich wünschte, ich wäre der ungläubige Thomas, mein Herr und mein Gott. Oder auch dieses Gebet des heiligen Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Oder das Gebet des armen Zöllners am Eingang des Tempels, Gott, sei mir armem Sünder gnädig. Solche Gebete, liebe Hörerinnen und Hörer, die sind ein kostbarer Schatz. Sie können uns gerade in Stunden der Einsamkeit und der Verzweiflung helfen. Ich weiß von Menschen, die auf das Krankenbett gelegt und ans Krankenbett gefesselt nicht mehr in der Lage waren. Ich habe mal mit einem Priester gesprochen, der sagte, ich habe mir das immer so vorgestellt, ich könnte auf dem Krankenlager vielleicht sterbend noch die erhabensten Gedanken an Gott richten und erlebe mich wie ein zertretener Wurm und bin gar nicht mehr fähig, einen guten Gedanken oder gar ein Gebet zu fassen. Und da spüre ich eigentlich, dass ich nichts anderes tun brauche, als mich fallen lassen in seine offenen Hände. Das ist Gebet. Also solche kurzen Gebete können uns dazu helfen, in diese Haltung hineinzukommen, die sich Gott beständig zuwendet, weil er auch uns beständig zugewandt ist. Deshalb gibt es gewisse grundsätzliche Bemerkungen zum Gebet zu machen. Ich sagte es schon, das Gebet geht also nicht von uns Menschen aus, sondern es geht von Gott aus. Und sicherlich ist es gar nicht richtig zu sagen, beten sei sprechen mit Gott, sondern wenn das Gebet von Gott ausgeht, muss es ja eigentlich besser heißen, beten ist hören auf Gott. Der Mensch ist nämlich ein hörendes Wesen. Ich habe gerade vor wenigen Wochen, als uns eine Benediktinerin aus der Abtei hier in Fulda einen Einkehrtag hielt, den Priestern, die in der Dekanatskonferenz in Fulda zusammengekommen waren, und sie über das Hören sprach, das ja auch in der Regel des heiligen Benedikt eine zentrale Bedeutung hat, da hat sie uns doch erklärt, dass schon bei einem Embryo, und sie hat das betont, sie konnte es selbst kaum glauben, bei einem Embryo im Mutterleib, der erst 0,9 Millimeter groß ist, bereits das Gehör ausgeprägt ist. Man überlege sich das. Das will doch bedeuten, dass der Mensch von Natur aus ein hörendes Wesen ist. Dass das Sprechen erst viel, viel später kommt. Aber zunächst einmal ist der Mensch ein hörendes Wesen. Und genau das entspricht der Gebetshaltung des Menschen. Gott ist der, der das Wort hat. Wir lesen es ja auch im Prolog des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und nicht bei uns Menschen. Deswegen ist manchmal das Verstummen vor Gott besseres Beten als das Geplapper der Heiden. Ich weiß nicht, also was die Leute so alle denken, die einen Rosenkranz nach dem anderen beten können, wenn sie auf Wallfahrten sind. Ich respektiere das, muss ich sagen, aber ich finde es manchmal schöner, einfach zu verstummen, einfach mal still zu sein, hören, in sich hinein zu hören. Wir haben das vor einer Woche bei Etty Hillesum schon einmal vernommen und ich werde auch auf Sie nachher nochmal zu sprechen kommen. Also das Gebet des Menschen ist mehr eine Antwort, der Versuch einer Antwort, Gottes liebende Zuwendung zu beantworten, ihr zu entsprechen und dann eben auch dieser Haltung Gottes gerecht zu werden, der sich uns zuwendet und uns seine Liebe schenkt. Also das Gebet weniger ein Reden und Plappern, sondern ein Stillsein vor ihm. Und dann gilt weiterhin, das rechte Gebet, ich sagte schon, ist gar nicht so sehr ein Akt, den ich setze, indem ich jetzt den Mund auftue und mich sammle, sondern ein Zustand. Ich lebe in seiner Gegenwart, wie er beständig in meiner Gegenwart lebt. Aber es kommt noch etwas hinzu. Das Gebet wird ja gar nicht so sehr von uns in Szene gesetzt. Wir haben das ja auch in der Anmoderation gehört aus dem Paulus-Zitat im Römerbrief von dem Geist, der in uns betet. Seit der Taufe ist der Mensch ein betendes Wesen, weil der Heilige Geist in uns betet, ob wir es verstehen oder nicht, wie gesagt, oft mit unaussprechlichen Worten. Ich denke mir manchmal, vielleicht ist auch das Krächzen eines Kleinkindes schon so etwas wie eine Vorform des Gebetes, weil auch der Heilige Geist sich durch unartikulierte Laute manchmal äußern mag. Und was wir Beten nennen, ist eigentlich im eigentlichen tiefsten Sinn nichts anderes als dem Heiligen Geist seinen Leib zur Verfügung stellen, seinen Mund, um das auszusprechen, seine Gebärde, um das Gebet also wirklich zu einer Körpersprache werden zu lassen. Denn wie haben die Menschen denn immer gebetet? Mit erhobenen Händen beispielsweise oder mit gefalteten Händen oder indem sie sich niederknieten oder andachtsvoll vor Gott standen und ehrfürchtig auf ihn gelauscht haben, vielleicht auch im hörenden Sitzen. Also es gibt verschiedene Gebetshaltungen, die genau dem entsprechen, was der Geist Gottes in uns sagen und bewirken möchte. Wir geben ihm durch unsere Körpersprache die Möglichkeit, sich zu äußern. Und das, was wir manchmal so die täglichen Gebete nennen, die gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht. Wir können Gebete ja nicht summieren und summieren und summieren, so nach dem Motto, ich habe schon so und so viele Rosenkränze heute gebetet, sondern im Grunde geht es nur um den Zustand des Gebetes, der durch die täglichen Gebete nicht nur erhalten werden will, sondern intensiviert werden will, stärker werden soll. Ich vergleiche das manchmal mit den Stützen einer Brücke, mit den Pfeilern einer Brücke. Die Pfeiler der Brücke könnte man mit den täglichen Gebeten vergleichen. Aber was nützen die Pfeiler, wenn nicht darüber eine Kontinuität ist und diese Kontinuität der Verbindung von einem zum anderen Ufer ist es ja eigentlich, die das Wesen des Gebetes ausmacht. Diese Kontinuität, beständig vor Gott zu stehen, mit ihm verbunden zu sein, das ist das eigentliche Gebet und das andere dient nur als Stütze, als Hilfe, um das zu intensivieren und zu verstärken. Der Papst erinnert in seiner Enzyklika darauf, dass auch der heilige Augustinus über das Gebet etwas gesagt hat als Ausdruck der Hoffnung, weil jedem Gebet die tiefe Sehnsucht inne wohnt. Augustinus sagt einmal, deine Sehnsucht ist dein Gebet. Wenn deine Sehnsucht immerwährend ist, dann ist dein Gebet immerwährend. Wunderschön gesagt. Es ist also dieses Heimweh nach Gott. Ich denke manchmal so daran, wenn uns das Evangelium verkündet wird oder wir lesen in der Heiligen Schrift Worte Gottes, das sind sozusagen die Stimmen der Heimat, die wir vernehmen und wecken in uns dieses Heimweh nach Gott. Und diese Sehnsucht nach Gott ist schon im tiefsten eigentlich das Gebet. Und wer immer in der Sehnsucht nach Gott lebt, lebt im immerwährenden Gebet. Wir merken, beten ist wirklich mehr als den Mund und die Lippen bewegen, sondern es ist das ganze Herz des Menschen ist involviert, hineingenommen und der Mensch wird zu Christus hin bewegt. Der Priester vergewissert sich ja sogar in jeder Liturgie dieser Haltung, wenn er ins Volk hineinruft, erhebet die Herzen und dann rufen sie mit einer Selbstverständlichkeit zurück, wir haben sie bereits beim Herrn. Ich denke mir manchmal, oh, wenn es doch so wäre. Aber gemeint ist natürlich genau das. So sollte es sein. Unsere Herzen sollten zu ihm erhoben sein. Wir sollten immerzu mit unserer Sehnsucht bei ihm sein, obwohl wir oft mit unserem Leib und unserer Leibbeschwernis so nach unten gezogen werden. Das Ziel des Gebetes wäre dann also, dass wir selber durch unser ganzes Wesen immer mehr Gebet werden. So wie Gott ein beständiges Gebet ist. Also das Gebet soll unser ganzes Leben umfassen. So wie es die Benediktusregel ja eigentlich meint. Ora et labora, das kann man auch so übersetzen. Bete arbeitend, arbeite betend. Also lass alles Gebet werden. Dein ganzes Leben lass Gebet sein. Alles verrichte in der Anwesenheit Gottes. So wie der heilige Franziskus es etwa gesagt haben könnte, ich habe in keinem Augenblick meines Lebens so gelebt, dass nicht jederzeit die ganze Menschheit hätte zuschauen können. Er will damit sagen, ich habe immer in der Anwesenheit Gottes gelebt. Ich war mir immer seiner Anwesenheit bewusst. Ermanno Ancilli sagt, der wahre Weg des Betens ist das Leben, das ganz und gar dem Dienst Gottes geweiht ist. Das Gebet ist immerwährend, wenn die Liebe immerwährend ist. Die Sehnsucht ist eine Form der Liebe und Liebe ist immerwährend. Und so sagt der Papst in seiner Enzyklika, Gebet ist gelebte Hoffnung. Das Gebet ist, wie Augustinus sagt, Übung der Sehnsucht. Oder nach dem Hebräerbrief dieses Bild zu gebrauchen, den Anker der Hoffnung in das Innerste hinter den Vorhang, also in Gott hinein, versenken und in ihm festmachen. Unter diesem Aspekt, liebe Hörerinnen und Hörer, verstehen Sie auch, dass das Vaterunser das Modell gelebter Hoffnung ist. Denn im Vaterunser, das Jesus uns ja gelehrt hat, artikuliert sich das, was der Heilige Geist in uns beständig auch als eine Form des Gebetes vor Gott hintragen möchte, diese Sehnsucht nach der Verherrlichung seines Namens, dem Kommen seines Reiches, der Erfüllung seines Willens. Denn darin wird der Mensch verwirklicht und wird er Gott ebenbildlich und ähnlich und darin wird er selber zum Gebet. Und deshalb ist dieses Gebet, das scheinbar vom Menschen weg zu Gott hinbetet, das Beste, was der Mensch für sich erbitten kann, gerade die ersten drei Bitten des Vaterunsers. Jetzt machen wir eine kleine Pause von 2 Minuten Musik und dann darf ich mit den Gedanken fortfahren.
Pfarrer Winfried Abel aus Fulda ist zu Gast bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Heute mit dem 6. Teil Hoffnung, die trägt. Wir sprechen über die Botschaft der Enzyklika Spe Salvi. Heute geht es insbesondere um das Gebet als Schule der Hoffnung. Herr Pfarrer Abel, Sie haben das Gebet schon beschrieben als einen Zustand, in dem Gott auf mich schaut. So ist auch dieses Beten ohne Unterlass, wie es bei Lukas heißt, gemeint. Also Gebet bedeutet im Gegensatz zum Plappern der Heiden vielmehr, sich auch eben in diese offenen Hände Gottes fallen zu lassen, wie Sie es beschrieben haben. Und vor allem haben Sie auch darauf abgehoben, dass der Mensch ein hörendes Wesen ist. Also beten bedeutet ihm auch hören auf Gott. Jetzt dürfen wir weiter Ihren Ausführungen lauschen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist etwas ganz Wichtiges, dass das Hören das eigentliche Gebet des Menschen ist, weil das eigentliche Gebet Gottes das zu uns Sprechen ist. Und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Deswegen können wir auch richtig beten, wenn wir richtig hören können. Jesus Christus in seiner Person ist ja eigentlich so etwas wie Gebet auch gewesen. Er hat ja immerzu in der Gegenwart des Vaters gelebt, aber er brauchte auch die Stunden der Zurückgezogenheit, wo er mit dem Vater ganz bewusst im Gespräch war und den Willen des Vaters entgegengenommen hat. Es heißt ja immer wieder, zum Beispiel als er die Apostel aussuchte, dass er vorher eine Nacht im Gebet zugebracht hatte. Und ich bin sicher, er hat dort genau die Namen erfahren, die er dann brauchte, um zu wissen, wen er auswählen sollte. Er war also immer der, der dem Willen des Vaters sich öffnete und darin eigentlich seine Vollmacht hatte. Vollmächtiges Beten kommt aus dem Hören heraus. Und daraus empfangen wir auch die Fähigkeit zu wissen, was Christusgemäßes Beten heißt. Denn wenn es Christusgemäß ist, ganz im Einklang mit ihm steht, das hat ja Jesus im 15. Kapitel im Johannesevangelium gesagt, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, es wird euch gewährt werden. Aber, noch einmal, es muss Christusgemäßes Beten sein. Ja, ich darf noch einmal auf Etty Hillesum zu sprechen kommen, die ich vor einer Woche in dem letzten Vortrag einmal in einem Exkurs Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vorgestellt habe. Diese mit 29 Jahren in Auschwitz ermordete junge Jüdin, die eine hochintelligente Studentin war, Philosophie und Sprachen gelernt hat und auch des Deutschen fließend mächtig war. Und dieses Mädchen, das nie über die Schwelle des Christentums in Form der sakramentalen Taufe gefunden hatte, hatte aber zum Gebet gefunden. Zu einem so tiefen inneren Gebet, dass man sagen möchte, so mancher Mystiker hätte es nicht besser ausdrücken können, als das, was sie in ihrem Tagebuch gerade davon niedergeschrieben hat, was sie in den Stunden der Einsamkeit und der Vereinsamung, die ja dem jüdischen Menschen im Dritten Reich aufgezwungen worden ist, da geschenkt worden ist. Einmal schreibt sie im Jahre 1941, also etwa knappe 2 Jahre vor ihrem Tod, schreibt sie in ihr Tagebuch: Ja, eigentlich bin ich doch religiös oder etwas derart Positives. Und jetzt muss ich mich manchmal plötzlich niederknien, sogar in einer kalten Winternacht vor meinem Bett und in mich hinein hören, mich leiten lassen, nicht von dem, was von außen auf mich zukommt, sondern was innerlich in mir aufsteigt. Es ist erst ein Anfang, das weiß ich, aber es ist kein zaudernder Beginn mehr, es ist bereits gut fundiert. Dieses in sich hinein hören, das hat sie als eine Möglichkeit empfangen, ihm zu begegnen, für den sie noch keinen anderen Namen hatte, als einfach Gott zu sagen. Und sie schreibt im selben Jahr, schreibt sie: Ich knie wieder auf der rauen Kokosmatte, die Hände vor dem Gesicht und bitte: Mein Gott, ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Ich danke dir dafür, dass ich manchmal eine solche Weite in mir spüre, denn diese Weite ist ja nichts anderes als ein Erfülltsein von dir. Ich verspreche dir, dass ich mein ganzes Leben lang danach streben werde, die reine Harmonie und auch die Demut und wirkliche Liebe zu erlangen, deren Möglichkeit ich in meinen besten Augenblicken in mir fühle. Wer so sprechen kann, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Etty Hillesum, übrigens die sterbende Clara von Assisi hat es genauso gesagt, Mein Gott, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Das waren ihre letzten Worte. Das heißt, sich selber so annehmen können, wie Gott mich annimmt und mich geschaffen hat. Das ist die Voraussetzung jeglicher seelischer Gesundheit und die Voraussetzung für jegliche Form guten Betens. Denn das ist die erste Passivität im positiven Sinne des Hörens und Eingehens auf Gott, dass ich mit meiner ganzen Wesenseigenheit sozusagen mich bejahen kann, wie Gott mich bejaht. Und auch in der Situation, in der ich mich befinde, wie Etty Hillesum, in der furchtbaren Situation einer äußeren Ausweglosigkeit, denn sie hatte ganz klar den Tod, und zwar den gewaltsamen Tod, vor Augen. Und so betet sie ein Jahr später an einem Sonntagmorgen: Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leidens an mir vorüberzogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinigkeit. Ich will meine Sorgen um die Zukunft nicht als beschwerende Gewichte an den jeweiligen Tag hängen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen, und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den quälenden und gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Dieser Gedanke, dass Gott uns nicht helfen kann, sondern dass wir ihm helfen müssen, ist für uns zunächst einmal ganz merkwürdig. Aber genau dieses Stichwort sollte uns nachdenklich machen. Da gibt es so einen Scherz, der uns vielleicht es ein wenig verdeutlichen kann. Es wird berichtet, dass ein Mann jeden Tag gebetet hat: Herr, hilf mir, den Jackpot zu knacken, dass ich den großen Lottogewinn eines Tages mache. Hilf mir, den Jackpot zu knacken. Und jeden Tag hat er das gebetet, und nach 7 Tagen antwortet der Herr: Gib mir wenigstens eine Chance und besorg dir einen Lottoschein und fülle ihn aus. Diese scherzhafte Geschichte bringt uns aber ein wenig auf die Spur zu begreifen, wie wir Gott helfen können. Wir müssen nämlich Bedingungen schaffen, die es möglich machen, dass das Gebet auch vollkommen wird. Wenn das Sprechen Gottes zu uns nicht einem vollkommenen Hören entspricht, dann kann Gott seine Vollmacht in uns nicht zur Auswirkung bringen. Wir müssen ihm also helfen. Denken Sie einmal dran, wenn ein Kind sich von seinen Eltern tragen lässt, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er sträubt sich und macht sich ganz schwer, sodass die Eltern Mühe haben, der Vater die Mühe hat, das Kind zu tragen. Oder es macht sich ganz leicht, schmiegt sich an die Mutter oder an den Vater an, und schon ist es eine ganz andere Weise des Tragens. Und so will Gott auch uns tragen, und wir müssen ihm dabei helfen, dass wir es ihm leicht machen, dass er an uns seine Vollmacht zur Auswirkung bringen kann. Bei Maria ist es ganz ausgeprägt, der hörenden Magd des Herrn. Das Wort Magd ist ja eigentlich nichts anderes als eine Umschreibung des Hörens auf den Willen dessen, der das Wort hat und für mich die Autorität ist. So können wir Magd umschreiben, also im Sinne von Sklavin, in einem ganz positiven Sinn, Eigentum Gottes zu sein, der uns beschenkt mit seinem Wort, und wir dürfen es, weil wir leer sind von allem, was nicht Gott ist, ja, wenn es so wäre, aber Maria war es so, wir dürfen uns füllen lassen von seiner Gnade. Deswegen sagt der Engel ja auch zu Maria: Du bist voll der Gnade, weil sie leer war von allem, was nicht Gott war. Sie war also ganz ihm zugewandt, sie war ganz eine hörende Frau. Wir dürfen vielleicht noch einmal Etty Hillesum zu Wort kommen lassen in ihrem Sonntagmorgensgebet. Da schreibt sie weiter oder betet weiter: Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun einmal zu diesem Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Innern bis zum Letzten verteidigen müssen. Es gibt Leute, es gibt sie tatsächlich, die im letzten Augenblick ihre Körper retten wollen, der ja doch nichts anderes mehr ist als eine Behausung für tausend Ängste und Verbitterung. Und sie sagen, mich sollen sie nicht in ihre Klauen bekommen. Und sie vergessen, dass man in niemandes Klauen ist, wenn man in deinen Armen ist. Der Jasmin hinter dem Haus ist jetzt ganz zerzaust vom Regen und den Stürmen der letzten Tage. Die weißen Blüten treiben verstreut in den schmutzigen schwarzen Pfützen auf dem niedrigen Garagendach. Aber irgendwo in mir blüht der Jasmin unaufhörlich weiter, genauso überschwänglich und zart, wie er immer geblüht hat. Und sein Duft verbreitet sich um deinen Wohnsitz in meinem Innern, mein Gott. Du siehst, ich sorge gut für dich. Ich bringe dir nur meine Tränen und ängstlichen Vermutungen da, ich bringe dir an diesem stürmischen, grauen Sonntagmorgen, ja, neben meinen Tränen, auch den duftenden Jasmin. Ich werde dir alle Blumen bringen, die ich auf meinem Wege finde, und das sind immerhin eine ganze Menge. Du sollst es sogar gut wie möglich bei mir haben, und nur irgendein beliebiges Beispiel zu nennen, wenn ich in einer engen Zelle eingeschlossen wäre, und eine Wolke zöge am kleinen vergitterten Fenster vorbei, dann würde ich dir diese Wolke darbringen, mein Gott, jedenfalls solange ich noch die Kraft dazu hätte. Dieses wunderbare Morgengebet drückt in einer ganz feinen Art aus, was eigentlich Gebet heißt. Sie sagt es so: Immer blüht in mir dieser Jasmin unaufhörlich weiter, genauso überschwänglich und zart, wie er immer geblüht hat. Und sein Duft verbreitet sich um deinen Wohnsitz in meinem Innern. Das ist eine wunderschöne Beschreibung des Gebetes. Immerzu blüht dieser Blumenstrauß ihm entgegen. In meinem Innern entfaltet sich eine Schönheit und prägt sich nach außen aus. Ich habe einmal gehört, dass ein Mann über seine Frau sagte, sie ist nie schöner, als wenn sie betet. Und deshalb sagt auch Etty Hillesum in einem anderen Eintrag im Tagebuch, das einzige menschenwürdige Verhalten, das uns in dieser Zeit noch geblieben ist, das Knien vor Gott. Das Knien vor Gott. Ich möchte sagen, das ist eine anthropologische Aussage. Ich möchte damit sagen, anthropologisch heißt, damit wird das Wesen des Menschen beschrieben. Erstens, er ist ein Hörender. Zweitens, er ist ein Kniender. Beides gehört zum Gebet. Diese tiefe Demutshaltung vor dem, der mein Schöpfer ist, und dieses Offensein für das, was er mir zu sagen hat. Das ist eigentlich Wesensausdruck des Menschen. Hörender und Kniender. Vergleichen Sie das einmal mit den arroganten Haltungen der Menschheit von heute, die keinen Gott mehr braucht und sich selber zum Schöpfer machen möchte, wie verheerend das sich auswirkt in den Seelen der Menschen, aber auch im gesellschaftlichen Leben überall. Und ich möchte noch einmal auf Augustinus zu sprechen kommen. Der Papst spricht nämlich auch, wenn er vom Gebet spricht, von der reinigenden Kraft des Gebetes. Das Gebet reinigt das Herz und die Reinigung des Herzens ist der Anfang des rechten Betens. Denken Sie wieder an das Bild, wenn ich ganz leer bin von allem, was nicht Gott ist, dann kann er mit der Fülle seiner Gnade bei mir ankommen, wie bei Maria. Deswegen hat Augustinus es einmal in folgendes Bild gekleidet: Stell dir vor, Gott will dich mit Honig anfüllen. Wenn du aber ganz mit Essig angefüllt bist, wohin willst du den Honig tun? Dieses Zitat bringt der Papst auch in seiner Enzyklika. Er will damit sagen, die Reinigung des Herzens ist eine wichtige Wirkung und auch Vorbereitung für das rechte Gebet. Der Mensch will und soll ganz Gott ebenbildlich werden, indem alles, was nicht Gott ist, aus seinem Innern genommen wird. Vielleicht kennen Sie dieses wunderschöne Gebet des letzten Mystikers des Mittelalters, Bruder Klaus von Flüe. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Das ist der Essig, der muss raus und dann kommt der Honig. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Ja, und das Ganze dürfen wir in der Liturgie feiern. Denn die Liturgie ist ja nichts anderes als eine Form des Gebetes in der Gemeinde, in der Gott in besonderer Weise anwesend ist. Kürzlich hat ein Professor in Trier in einer Vorlesung es etwa so ausgedrückt: In der Liturgie tut sich ein Spalt auf, der einen Blick in die andere Welt des Himmels erlaubt. In der Liturgie wird vorausschauend gegenwärtig, was uns in Fülle einst erwarten wird. Die Liturgie ist ein Stück Himmel auf Erden. Das ist eine Hoffnung, die viele Menschen nicht mehr berührt, aber doch das eigentliche Ziel unseres Lebens ist. Sie haben richtig gehört, die Vertikale ist hier angesprochen. Es tut sich ein Spalt auf, der einen Blick in die andere Welt des Himmels erlaubt. Und die Horizontale, in der Liturgie wird vorausschauend gegenwärtig, was uns in Fülle einst erwarten wird. Das ist die große Hoffnung, in der wir hier auf der Erde leben dürfen, die wir jeden Tag feiern dürfen, die in unserem Gebet immer mächtiger wird und zu einem Blumen- und Jasminstrauch wird, der sich Gott entgegenreckt und einen wunderbaren Duft entfaltet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte diese Gedanken abschließen mit einem kurzen Gebet. Selig die Hoffenden, die nie müde werden zu hoffen. Selig die Hoffenden, die von dir alle Erfüllung erwarten. Selig die Hoffenden, die von dir Verzeihung erwarten. Es wird ihnen verziehen werden. Selig die Hoffenden, die auf deine Fürsorge vertrauen. Sie werden gesättigt werden. Selig die Hoffenden, die deiner Treue vertrauen, wie die Zukunft auch aussehen mag. Wenn sie sich auf dich stützen, werden sie Festigkeit, Frieden und Gelassenheit erfahren. Selig die Hoffenden, die erhoffen, was du ihnen verheißen hast, die ewige Vereinigung mit dir. Sie werden sie weit seliger verkosten, als sie je auf Erden erhofft haben. Amen.
Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Credo, heute das Thema Gebet als Schule der Hoffnung, der sechste Teil, über die Botschaft der Enzyklika Spe Salvi mit Pfarrer Winfried Abel. Herzlichen Dank erst einmal an Sie, an Ihre bewegenden Worte zu diesem Thema, zum Gebet, die Zitate und auch die Gedanken, die Sie hier für uns heute zusammengetragen haben. Vielen Dank, Pfarrer Abel.
Bitteschön.
Gebet als Schule der Hoffnung. Sie haben vielfach jetzt im zweiten Teil vor allem auch die in Auschwitz ermordete Jüdin Eddie Hillison genannt und aus ihrem Tagebuch zitiert. Und wie Sie selber gesagt haben, ist natürlich da vielleicht vieles hängen geblieben, auch sehr bewegend aus einer großen Sehnsucht, die sie gehabt hat. Aber das eine, wo Sie auch selber gesagt haben, da mag der ein oder andere Anstoß nehmen, das möchte ich natürlich jetzt hier auch aufgreifen, wo sie gesagt hat, Gott kann uns nicht helfen, wir sollen ihm helfen. Das hat sie natürlich auch aus einer bestimmten Situation genommen. Wenn ich jetzt das so herausnehme und das doch mal in Kontrast stelle zum Vorsehungsglauben beispielsweise oder auch zu dem Bild von den Lilien auf dem Felde, die nichts tun müssen, die sorglos sein können, die sich nicht um das kümmern müssen, was am nächsten Tag kommt. Also die auch ganz auf Gottes Hilfe und auf Gottes Eingreifen vertrauen können. Sehen Sie da jetzt einen Widerspruch da drin oder kann man den auch auflösen, dass dieser Satz auch mit dem Glauben an die Vorsehung Gottes so stehen bleiben kann?
Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass der Mensch Voraussetzungen schaffen kann, damit Gott überhaupt eingreifen und helfen kann. Also ein typisches Beispiel, als jetzt vor kurzem in Winnenden dieser furchtbare Amoklauf war mit so und so vielen Toten, da kam kurz drauf per Internet bzw. per E-Mail von vielen, vielen Absendern an mich und in ganz Deutschland ging es herum, irgendeine PowerPoint-Darstellung. Gott, wo warst du? Diese Frage wurde da gestellt und dann kam die Antwort, ja, warum fragen wir nach Gott, wo warst du? In den Schulen, aus denen wir Gott hinausgetrieben haben, weil die Kreuze abgehängt werden, weil wir von ihm nichts mehr wissen wollen in unserer Gesellschaft. Warum fragen wir dann auf einmal Gott, wo warst du? Wir haben ihn doch aus dem Paradies unseres Herzens vertrieben. Das heißt, wir müssen ihm also wirklich helfen, damit er wieder zu uns kommen kann. Wir müssen ihm die Türen wieder öffnen, damit er in die Gesellschaft Einlass findet. Also wie gesagt, das ist eine Voraussetzung. Das steht aber nicht im Gegensatz zu dem, was Sie eben sagten. Wir sollen wie die Vögel des Himmels und wie die Lilien des Feldes uns verhalten. Nämlich, wenn wir wirklich Gott vertrauen, dann dürfen wir ihm zutrauen, dass er uns alles andere dazu gibt. Deswegen sagt Jesus, suche zuerst das Reich Gottes. Das andere kommt euch dazu.
Jetzt haben sich bereits drei Hörer gemeldet. Ich darf zuerst bitten, Romanus Simon, mit dem ich jetzt am Telefon aus Garmisch verbunden bin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Pfarrer.
Guten Abend, Herr Simon.
Ich kann nur stammeln. Ein herzliches Dankeschön aus tiefem und ganzem Herzen für diesen Vortrag.
Schön, das freut mich. Ja. Sie sind doch der Küster von der Zugspitze, gell?
Ja. Haben Sie es behalten.
Der höchste Küster von Deutschland, ja.
Jawohl. Schön. Ah, gut, das ist nicht so wichtig. Aber das andere, wie gesagt, das ist Gold wert, überhaupt nicht. Der tolle Vortrag.
Schön, das freut mich.
Ja, und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und Gottes reichen Segen weiter für Sie. Bis wir uns vielleicht mal wiedersehen.
Danke.
Dankeschön.
Ja, alles Gute, ja.
Mit den besten Grüßen an das neue Gipfelkreuz. Ja, eine weitere Hörerin, Marlene aus Südtirol, mit der bin ich jetzt auch am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag, der sehr viel, also über das Gebet sehr viel aussagt und auch wieder sehr viel erschlossen hat. Und ich hätte eine Bitte, und zwar habe ich ein bisschen Probleme mit einer Bibelstelle und hätte Sie gebeten, ob Sie dazu was sagen können. Und zwar, das ist Markus 11,24, dein Sohn hat gesagt, alles um was ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Wie ist das zu verstehen? Da habe ich schon sehr oft durchgelesen und ich komme mit dem nicht so zurecht. Also vielen Dank, ich höre am Radio weiter.
Vielen Dank für Ihre Frage. Vergesst Gott.
Ja, diese Stellen, ich habe ja schon eine ähnliche zitiert aus dem 15. Kapitel bei Johannes, wo Jesus sagt, bittet um was ihr wollt, es wird euch gegeben werden. Das ist natürlich nur verstehbar in dieser innersten Verbindung mit dem Herrn selber. Wir müssen ja das Bild vor Augen haben bei Johannes Kapitel 15 vom Weinstock und den Rebzweigen. Wenn ein Rebzweig ganz angeschlossen und hineingepfropft ist in den Weinstock, dann sind diese ganzen christusgemäßen Kräfte in uns virulent und lebendig und dann haben wir die Fähigkeit, christusgemäß zu leben und auch christusgemäß zu beten. Und dieses ist die Voraussetzung dafür, dass unser Gebet ein vollmächtiges Beten wird und dass wir dann auch wissen, um was wir zu bitten haben. Das ist ja genau das Problem, was der heilige Paulus immer wieder anschneidet, wenn er fragt, ja, um was sollen wir denn in rechter Weise bitten? Und deswegen tritt dann wenigstens der Heilige Geist mit seinem wortlosen Seufzen ein. Aber dieses innerste Einssein mit Christus ist Voraussetzung dafür, und das dürfte wohl auch da an der Stelle gemeint sein, die Sie eben zitiert haben.
Also da könnte man wahrscheinlich dann noch weitere Stellen anführen, wie es dann eben auch heißt, ihr müsst Gott ganz vertrauen. Und wenn ihr nicht im geringsten zweifelt, so sinngemäß bei Markus 11, dann, ja, dann kann man auch besagten Berg verschieben oder ihn ins Meer stürzen, also als Sinnbild, oder ihm alles, worum ihr im festen Glauben betet, das wird Gott euch geben. Und Sie haben ja auch Johannes zitiert, da kulminiert das Ganze, indem er dann eben auch sagt, wer an mich glaubt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich euch geben. Also unter einem Johannesbrief heißt es dann auch nochmal, also, wie Sie sagen, ja, wir dürfen uns auf Gott verlassen und dass er unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Also all diese ganzen Stellen, wo es auch darum geht, dann könnten wir Berge versetzen, wenn unser Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn.
Ja, dann gibt es noch die kontrapunktische Aussage bei Jakobus, wo es heißt, ihr bittet und ihr empfangt nicht, weil ihr das Erbeten in euren Leidenschaften verzehren wollt. Das heißt, es gibt also den egoistischen Beter, der nur aus Leidenschaft und aus weiß Gott wie niederen Trieben und Bewegungen bittet, von Gott etwas für sich haben will, und der wird deswegen nicht erhört, weil einfach die Voraussetzung dazu nicht da ist, die im Vater Unser genannt wird: dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht und dein Wille geschehe.
Ja, eine weitere Hörerin darf ich begrüßen, Frau Maria aus dem Schongau. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Einfach geiz Gott für Ihren schönen Vortrag. Ich bete ja immer früh um 6 Uhr und abends um 7 Uhr mit Horeb den Rosenkranz. Und da bemühe ich ihn immer gut zu beten, und dass er auch ankommt. Aber manchmal, wenn einem etwas belastet, da komme ich auf einmal wieder auf andere Gedanken, und da sage ich immer: lieber Gott, verzeih mir, nimm doch den ganzen Rosenkranz an. Und was sagen Sie, wenn ich den Rosenkranz nicht so fertig bringe, wie ich möchte?
Also die Frage ist sehr wichtig und ist für viele Rosenkranzbeter sicher von Bedeutung. Es geht ja beim Rosenkranzbeten weniger darum, dass ich jedes Wort, das ich spreche, auf die Goldwaage lege und es genau mit dem Herzen und mit meinem ganzen aufmerksamen Sinnen nachvollziehe, sondern es geht vor allem darum, dass ich mit dem Herzen einfach bei ihm bin und durch Maria mich zu ihm gewissermaßen führen lasse. Das heißt, auch der Rosenkranz ist so ein meditatives Beten, das mich in die Gegenwart Gottes versetzt. Und wenn das geschieht, dann darf man auch ruhig einmal unaufmerksam sein. Denn so ganz mit allen Sinnen kann man ihn nie ganz vollkommen beten.
Mein Lieblingsgebet ist ja: Jesus, Jesus, komm zu mir. Oh, wie sehne ich mich nach dir, meiner Seele bester Freund. Wann werd ich mit dir vereint? Tausendmal begehr ich dein Leben, ohne dich ist dein. Tausendmal seufz ich zu dir, o Herr Jesus, komm zu mir. Keine Freude ist in der Welt, die mein Herz zufriedenstellt. Nur die Liebe, Herr, allein kann in Wahrheit mich erfreuen. Darum, Jesus, komm zu mir, nimm mein ganzes Herz für dich und besitz es ewiglich. Amen. Da spreche ich im Tag öfters mal das Gebet, wenn ich auch woanders bin. Und ich bin 85 Jahre alt und bete auch immer um eine gute Sterbestunde.
Damit haben Sie etwas ganz Schönes gesagt, denn dieses Gebet ist ja eigentlich nichts anderes als gebetete Sehnsucht. Und das ist wesentlich unser Gebet. Das ist gut.
Ja, vielen Dank, Frau Maria. Genau, damit haben Sie wirklich genau das nochmal bestätigt, was der Herr Pfarrer Abel auch in der Enzyklika zitiert hat, eben bei Augustinus, der das Gebet in erster Linie als Übung der Sehnsucht auch beschreibt. Vielen Dank und auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet, mit der ich jetzt am Telefon verbunden bin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Bin ich da ja, verbunden?
Sie sind jetzt auf Sendung.
Ja, ich wollte mich bedanken für den Vortrag. Und ich wollte nur etwas sagen, was meine Methode ist zum Gebet. frühmorgen jeden Tag, den ganzen Tag opfern schon. Mit Christus, in Gott, mit allem, was da kommt, mit allen Problemen, Arbeit, Gebeten, Gedanken, mit Gottesdienst, nur einfach den ganzen Tag. Und dann stehe ich schon, denke ich mir, mit dem vor Gott, mit meinen Intentionen, mit meinen Gedanken, mit ganz, ganz in Gott.
Ja, damit haben Sie etwas ganz Wichtiges auch wieder gesagt, was man früher die gute Meinung genannt hat. Man soll morgens die gute Meinung machen. Damit ist eigentlich gemeint, den ganzen Tag mit allem, was er bringen mag, einfach Gott darzubringen. Und damit ist eine Haltung gewissermaßen schon hergestellt, die es mir ermöglicht, auch in Momenten, wo ich gar nicht an Gott denke, dennoch bei ihm zu sein und all das mit ihm in Verbindung zu bringen.
Genau, und so denke ich mir das und so praktiziere ich das den ganzen Tag.
Schön, ja.
Das heißt jeden Tag von neun.
Ja, und das ist auch eine Form des immerwährenden Betens.
Dankeschön.
Ja, prima, schön. Danke, dass Sie anrufen und dass Sie auch beisteuern. Auf Wiederhören.
Dankeschön, wiederhin.
Ja, das Gebet, das ist sehr schön eigentlich, wie Sie das auch dargestellt haben. Also diese, oder jetzt auch die Hörer das nochmal auch unterstrichen haben, das aufgeschlossene Herz, das zu Gott aufschaut, ja, oder die Sehnsucht, die sich eben auch darin ausdrückt und diese Haltung, in die man sich schon früh morgens einfach hineinschwingen kann und hoffen kann, dass sie den ganzen Tag einfach auch erhalten bleibt. Mhm. Das Hören auf Gott. Ja, ich möchte damit dieses Thema, kann man natürlich nicht abschließen, wie Sie sagen, das ist ein Thema ohne Ende, aber dennoch müssen wir mit unserer Sendezeit einfach zu einem Ende kommen. Und ich darf Sie auch schon darauf hinweisen, am kommenden Mittwoch geht es dann weiter mit dem Leiden als Lernort der Hoffnung, mit dem siebten Teil dann in dieser Sendereihe zu Spe Salvi. Aber vorab darf ich Sie noch bitten, Herr Pfarrer Abel, oder Ihnen noch erst einmal danken, dass Sie auch heute wieder zur Verfügung standen für dieses Thema und uns hier auch Augen und Ohren geöffnet haben, und Sie zum Abschluss noch bitten um Ihren priesterlichen Segen.
Der Herr segne und behüte euch, der Herr schenke euch seinen Heiligen Geist, dass er in euch bete und dass er euch die rechten Worte und die rechten Gedanken verleihe, euer ganzes Wesen erfülle mit seiner Wesenheit, mit seiner Gegenwart, damit ihr selbst für andere Menschen zu einer Offenbarung seiner Liebe und seiner Zuwendung werdet. Und so segne, behüte euch und schenke euch seinen Frieden, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Abel, und Ihnen alles Gute und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals, ja.
Ja, an dieser Stelle darf ich noch kurz darauf hinweisen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, diese Sendung zu bestellen als CD, einen Mitschnitt, den Sie dann immer wieder hören können. Das können Sie tun unter folgender Nummer, unter der 0700 75 25 75 20, beim CD-Dienst, der für Sie zu den gewöhnlichen Bürozeiten da ist. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, einfach ins Internet auf unsere Homepage unter www.horeb.org zu gehen, und da finden Sie auch unter dem Button Podcast die Möglichkeit, diese Sendung dann herunterzuladen und zeitunabhängig noch einmal nachzuhören. Bei Radio Horeb geht es gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie also dran an dieser Stelle. Verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.